mal auf der Bühne. Bitte noch nicht klatschen, ich möchte noch ein paar Sätze zu ihm sagen. So, das ist er. Manuel. Hoi Manuel. Übrigens, wir sind nicht Zwillinge, weil es war einfach, dass das irgendwann mal gesagt worden ist.
Er ist mein Vater.
Gut. Manuel, heute wirst du weiter in unserer Serie predigen, unser Traum und über Erwartungen sprechen. Und Leute, heute ist ein spezieller Tag. Heute ist wirklich ein spezieller Tag. Weil heute, wenn ihr genau hinschaut, seht ihr, dass der Manuel, der so oder so schon groß und kräftig und schön aussieht, noch ein Stück größer und noch ein Stück kräftiger geworden ist, als er sonst ist. Warum? Weil heute, nach etlichen Jahren Schwerstarbeit und nach etlichen Jahren wirklich Entbehrung und alles, steht Manuel, tut er heute zum allerersten Mal predigen. Ohne dass er im Hinterkopf noch seine nicht fertige Doktorarbeit hat. Nämlich vor 2 Tagen, Augenblick noch, und dann dürft ihr klatschen, vor 2 Tagen hat Manuel seine Doktorarbeit abgeschickt und ist jetzt zur Korrektur unterwegs und jetzt ist er auf dem Weg, Dr. Manuel Schmid zu werden. Manuel, wow, dafür dürft ihr aufstehen. Hey.
Go. Ja, zu gütig. Ah, ist das lieb. Danke, ihr Lieben. Ja, gell? Oh, schau mal, du. Seht ihr? Also, sogar das Pültli ist kaputt. Also, ja, wir brauchen die Spende. schon 3 Jahre nacheinander hat es in der Region von diesem Dorf nicht mehr geregnet. So eine schlimme Dürrezeit hat es schon seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Der Fluss neben dem Dorf war völlig ausgetrocknet. Die Bäume haben alle Blätter abgeworfen und ihre nackten Äste in die Hitze gestreckt. Wo früher noch Felder waren mit Weizen oder wo Wiesen waren, ist jetzt nur noch trockene Erde zu sehen. Und langsam macht sich unter den Bewohnern vom Dorf Verzweiflung breit. Die ersten Krankheitsfälle sind schon auftreten und allen ist klar, dass sie unter diesen Umständen nicht mehr lange werden überleben. Es wird eine Dorfversammlung einberufen, um irgendwie Lösungen zu finden. Und alle Bewohner vom Dorf finden sich in dem Platz, in der Mitte vom Dorf und werfen die unterschiedlichsten Vorschläge hin und her, was man jetzt könnte machen. Da ergreift ein Ältester vom Dorf ein Wort und sagt, Leute, lass uns einfach beten, lass uns heute Abend nochmal hier zusammenkommen und lass uns als ganze Dorfgemeinschaft um ein Eingreifen von Gott beten. Das ist das Einzige, was uns jetzt noch retten kann. Wir müssen einfach inbrünstig beten, dass es Gott regnen lässt und dass das Wasser kommt, wo wir so dringend zum Leben brauchen. Und weil keiner vom Dorf wirklich einen besseren Vorschlag hatte, hat man sich geeinigt, dass man sich zu Abend zum Gebet trifft. Und das haben sie auch gemacht. Sie haben angefangen zu beten. Die Ältesten vom Dorf haben so wohlformulierte Gebete gesprochen. Einige haben so zwischendrin gerufen, Amen, genau, und so Bekräftigungen. Und manche sind haben sich auf die staubige Erde geworfen oder sind auf die Knie gegangen zum Beten. Und mitten unter den Bettenden war ein Mädchen gewesen. Dann ist einfach dort gestanden. Am Anfang hat kaum jemand das Mädchen gesehen oder kaum jemand hat es ernst genommen. So ein kleines Mädchen, es soll zuschauen und lernen, wie die Erwachsenen beten um ein Wunder, gell? Aber dann plötzlich haben sich immer mehr Blick auf das Mädchen gerichtet. Das Mädchen hat nämlich einen stattlichen, grossen Regenschirm in der Hand gehabt. Und nach vielen vergeblichen Versuchen, den Schirm aufzumachen, hat es schliesslich geschafft und hat es mit in diesen Leuten den Regenschirm aufgespannt und aufgehebt. Und die Leute haben sie irritiert angeschaut. Gesagt, was machst jetzt du da? Was, mit dem stachligen Schirm da, mit in den Leuten, was braucht mega viel Platz. Warum spannst du den Schirm auf? Und das Mädchen hat einfach nur gesagt, ja, wir sind doch da zum für Regenbett. Ich frage mich, wo ihr euren Schirm hintun habt. Es ist Ups. Das ist eine alte Geschichte. Und die gibt es in ganz vielen verschiedenen Versionen. Mit einem Mädchen, mit einem Bub, mit einem Mädchen und einem Bub. In einem Dorf, in einer Stadt, wo auch immer. Ich weiss nicht, ob die Geschichte wahr ist oder in welcher Version dass sie wahr ist. Ich weiss nur, die Erwartung von dem Kind ist sicher realistisch beschrieben. Jeder, der Kind hat oder Kind näher kennt, der weiss, Kinder können absolut unrealistische Erwartungen haben. Absolut überzogene, unverschämte Erwartungen haben. Merkst du spätestens, wenn du schon mal ein Kind gefragt hast, was wünschst du dir denn zu Weihnachten oder zu Geburtstag oder so? Du kannst bei Kind nie auf eine falsche Bescheidenheit hoffen. Gell? Wenn du Kind fragst, die wünschen sich ein Ferrari oder ein Pony und wenn sie dann an Weihnachten das Päckchen auspacken, dann sind sie mega enttäuscht, wenn es nur ein ferngesteuerter Ferrari und kein richtiger ist und wenn es nur ein Stoffpony ist und nicht eins, das lebendig in ihrem Kinderzimmer auf sie wartet oder am besten gerade noch ein Einhorn. Kinder haben unverschämte Erwartungen. Wir sind in dieser Predigtreihe unseren Traum, wo wir uns den Traum näher anschauen, wo wir überzeugt sind, dass Gott uns als ICF und als ICF Movement aufs Herz geleitet hat. Und wir möchten den Traum nicht nur näher anschauen, sondern wir möchten uns neu packen lassen, neu ergreifen lassen von diesem Traum. Und heute geht es darum, eine Kirche zu sein, wo voller Erwartungen ist. In dem Visionstext, den wir vorher auch im Video gehört haben, in dem Visionstext kommt der Satz drin vor, wir sehnen uns danach, Kraft von Gott zu erleben. Im Wissen, dass für Gott alles möglich ist, erwarten wir ein Wirken vom Heiligen Geist und erleben seine Wunder. Ja, gell, als ich das erste Mal gelesen habe, ich denke, das tönt jetzt also schon gerade ein bisschen vollmundig. Es tönt jetzt schon gerade ein bisschen extrem. Es tönt das jetzt, es tönt das irgendwie ein bisschen grossspurig. Das tönt ja schon fast so wie in der Apostelgeschichte, gell? Es tönt fast so wie die Berichte vom Anfang von der Gemeinde. Und ich liebe die Kapitel in der Bibel. Ich liebe die Entstehungsgeschichte von der Kirche, wo ein Haufen von Nachfolgerinnen und Nachfolger zusammenstehen und erfüllt werden mit dem Geist Gottes. Und der Geist Gottes schweißt sie zusammen zu einer revolutionären Gemeinschaft. Zu einer Gemeinschaft, die Gegenwart von Gott und Kraft von Gott erlebt. Zu einer Gemeinschaft, die wächst, weil sie Türen weit aufreißt für Menschen. Und wo jeden Tag neue Leute willkommen heisst. Und zu einer Gemeinschaft, die eine unglaubliche Widerstandsfähigkeit entwickelt. Wo nicht einfach klein beigibt, wenn irgendwelche Hindernisse im Weg stehen. Das lesen wir schon ziemlich bald, kurz nach dem sagenhaften Pfingst bricht. Lesen wir, dass nicht alle in Israel, in Jerusalem so glücklich gewesen sind mit dieser Jesus-Bewegung. Einige haben sich aufgeregt ab diesen Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus, die da von einer Auferstehung reden und so weiter. Und zwei von den wichtigsten Führungspersönlichkeiten, von den Leitern von der jungen Kirche, der Johannes und der Petrus, sind kurzfristig im Gewahrsam genommen worden und sind vor einem hohen Rat dann ausgefragt worden. Und dann hat man ihnen verboten, jemals wieder von Jesus zu erzählen und hat ihnen quasi einen Maulkorb umgebunden und sie dann wieder gehen lassen. Und ich liebe den Bericht, wo sie dann zurückkommen zu dieser Gemeinde, die sich versammelt hat. Und dann mit dem Johannes und dem Petrus steht die Gemeinde an und betet zu Gott ein absolut unverfrorenes Gebet. Ein Gebet mit einer absolut unverschämten Erwartung an Gott. Lass uns das Gebet mal anschauen. Sie sagen Folgendes. Los Gott, wie sie uns drohen, also die, die Johannes und Petrus entgegengetreten sind, wie sie uns drohen und hilf uns als deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Ich finde das frech, gell? Sie haben ihm jetzt gerade ihnen gesagt, wir lassen euch gehen, aber ihr dürft nie mehr von Jesus erzählen. Und jetzt beten sie Gott, schenkt, dass wir noch einen drauflegen können. Schenkt, dass wir noch eine Brücke reinwerfen und furchtlos und unerschrocken deine Botschaft verkünden. Erweis deine Macht und lass durch den Namen von deinem heiligen Diener Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Sachen passieren. Nachdem sie auf diese Art bettet haben, hat Erde bebt an dem Ort, wo sie versammelt sind. Und sie alle sind mit dem Heiligen Geist erfüllt worden und haben die Botschaft von Gott weiterhin frei und unerschrocken verkündet. So eine geniale Begebenheit in der frühen Geschichte von der Gemeinde von Jesus, wie sie zusammenkommen und im Angesicht von Widerständen sagen: Gott, wirk durch uns und überrasch uns mit dem, was du tust, unter uns und durch uns. So eine Unerschrockenheit. Das ist eine, verstehen, das ist eine Gemeinde, die im Angesicht von Widerständen, die haben nicht den Schirm zugetan, verstehen Sie? Die haben den Schirm aufgespannt. Die haben erwartet, dass Gott eingreift. Die haben erwartet, dass Gott etwas tut. Die haben eine unverschämte Erwartung gepflegt, wie sie gewusst haben. Und das ist etwas, was in diesem Gebet so deutlich zum Ausdruck kommt. Sie haben gewusst, dass sie eine Berufung haben von Gott. Sie haben gewusst, dass sie einen Auftrag haben. Sie haben gewusst, dass sie da sind, um von Gott gebraucht zu werden. Verstehen Sie, die ersten Christen, das waren keine U-Boot-Christen gewesen. Kennst du das? So U-Boot-Christen, gell? Die so abtauchen, möglichst wenig Wellen werfen, möglichst wenig Aufregung wecken. Die tauchen ab und pflegen ihre private Frömmigkeit für sich und warten auf die Wiederkunft vom Herrn Jesus. Und nur so alle Schaltjahr strecken sie mal ihr Periskop raus und schauen ein bisschen in der Welt um und sind schockiert, wie verdorben und schlimm die Welt ist. Und dann tauchen sie ganz schnell wieder ab und warten, bis der Herr Jesus wirklich wiederkommt. Es waren keine U-Boot-Christen gewesen, die erste Gemeinde. Das sind auch keine Vergnügungsschiff-Christen, keine Partyboot-Christen. Gell? Also, so die so ihre eigene fromme Subkultur pflegen, die so ihre eigene gesalbte Sprache haben, die von Konferenz zu Konferenz reden und Selfies mit den Gastrednern machen, weißt? Die schon seit 15 Jahren keine andere Musik gehört haben als Worship und die so richtig ein Leben geniessen unter ihrer frommen Käseglocke. Das sind auch keine Partyboot-Christen gewesen. Und sind ganz sicher, die ersten Christen sind ganz sicher keine Gummibötli-Christen gewesen, gell? Ganz sicher keine Einzelkämpfer, so fromme Einzelkämpfer, die da in ihrer Nussschale in der Gegend umeinander rudern. Für sich alleine, oder? Ich bin mein eigener Pastor. Ich bin nur für mich selber verantwortlich. Die irgendwie ich allein und mein Jesus aufs Füdli tätowiert haben. Es sind keine Gummibötli-Christen gewesen. Sondern wenn wir jetzt in dem Bild von den Bötli oder von den Booten bleiben, es sind Rettungsboot-Christen gewesen. Die ersten Christen, die haben gewusst, wir haben einen Auftrag an dieser Welt. Die haben gewusst, Gott hat uns etwas gegeben, wo wir können weitergeben an andere. Die haben in die Welt geschaut. Die haben Menschen gesehen, wo leidet und ihr Herz ist zerbrochen gewesen. Sonst würden sie das nicht beten. Sonst würden sie nicht so etwas von Gott erwarten. Ihr Herz ist zerbrochen gewesen für Leute, die leiden und die dringend eine Berührung von Gott brauchen. Sie haben Menschen gesehen, die am Verzweifeln sind und die dringend die Hoffnung müssen kennenlernen, wo Jesus schenkt. Sie haben Menschen gesehen, die auf der Suche sind nach Gott und die dringend eine Begegnung mit dem lebendigen Gott brauchen, wo sie schon kennengelernt haben. Sie haben Menschen gesehen, die ein Wunder brauchen. Und sie sind sich bewusst gewesen, sie sind überzeugt gewesen davon. Wir sind das Wunder, das die Leute brauchen. Ich liebe Klarheit von der Beschreibung in der Apostelgeschichte. Der Lukas, der das Buch verfasst hat, gell? Die Texte, das ist euch klar, die Texte in der Bibel, auch die Apostelgeschichte, sind nicht einfach irgendwie zufällig abgeschriebene Texte. Das sind auch nicht so stumpfe Ereignisprotokolle, sondern das ist verfasst worden von jemandem, der sich richtig Gedanken gemacht hat, der gerungen hat mit Formulierungen, der sich genau überlegt hat, wie er das schreibt, was er schreibt. Und der Lukas hat da das Gebet von dieser Gemeinde so beschrieben: Erweis deine Macht und lass Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Sachen passieren. Und wenn man das ein bisschen wörtlicher übersetzen und wir brauchen die wörtliche Übersetzung, um den Zusammenhang herzustellen, den ich zeigen will. Ein bisschen wörtlicher übersetzt sagen sie: Herr, streck deine Hand aus zur Heilung und lass Zeichen und Wunder passieren. Streck deine Hand aus. Das ist eine interessante Formulierung. Die begegnet uns im Alten Testament immer wieder. Eine Formulierung, die steht für die Initiative von Gott. Die dafür steht, dass Gott eingreift, dass Gott in Aktion tritt, dass Gott eben seine Hand ausstreckt und nach seinen Möglichkeiten wirkt in dieser Welt. Und dann ein paar Vers später, nachdem die Gemeinde betet hat, Gott, streck du deine Hand aus. Wenige Vers später im Kapitel 5 heißt es, und durch die Hände der Apostel sind viele Zeichen und Wunder unter dem Volk passiert. Und die Gemeinde ist ständig gewachsen, Scharen von Männern und Frauen sind zum Glauben an den Herrn gekommen. Versteht ihr? Die sprachliche Übereinstimmung ist sicher kein Zufall. Der Lukas weiß, was er macht. Er lässt die Gemeinde im Kapitel 4 beten mit dieser Formulierung, Gott streckt deine Hand aus. Und wenig später heisst es, durch die Hände der Nachfolger von Jesus, durch die Hände der Gemeinde, sind Zeichen und Wunder passiert. Das, was sie Gott darum bittet, streck deine Hand aus und mach das und das und das. Genau das passiert nachher durch die Hände der Apostel. Verstehst du? Sie sind sich bewusst gewesen, wenn wir Gott bittet um sein Eingreifen, dann wird er das Gebet erhören durch uns. Und dann werden unsere Hände werden die Hände von Gott werden. Unsere Hände. Gott wird seine Hand ausstrecken durch uns. Darum betet sie, Gott, lass Zeichen und Wunder passieren. Streck deine Hand aus und dann stellen sie nicht den Liegestuhl auf und packen den Feldstecher, zum beobachten, was Gott jetzt macht in dieser Stadt. Sondern dann krempeln sie ihre Ärmel auf, wie sie wissen, wenn wir Gott um sein Eingreifen bitten. Dann wird er eingreifen durch uns, dann wird er uns brauchen. Dann wird er durch unsere Hände seine Hand ausstrecken. Das ist ein Glaube, der fest verwurzelt war. Offensichtlich in dieser frühen Kirche. Der Glaube, dass Gott durch seine Gemeinde ein Leben von Menschen für immer verändert. Und letztlich durch seine Gemeinde die Welt auf den Kopf stellt. Ich kann mich gut erinnern, als ich vor vielen Jahren schon ein Latein musste nachholen. Ich hatte am Gymi kein Latein, weil ich irgendwie da den falschen Typus studiert habe mit Mathematik und Physik. Und nachher habe ich Theologie studiert und gemerkt, ich hätte das Latein gebraucht. Dann habe ich, weil ich dort im Aargau gewohnt habe, habe ich mich angemeldet an der katholischen Fakultät an der Uni in Luzern. Weil das war so die nächste Uni gewesen, und habe in Luzern ein Latein nachgeholt. Und das war spannend, weil ich dort bei einem alten Priester im Unterricht war. Und der hat uns die ganze Zeit so latinische, alte Glaubensbekenntnisse übersetzen lassen. Und ich bin Freikirchler, ich bin da aufgewachsen ohne, ich habe kein einziges Glaubensbekenntnis gekannt. Oder? Das war für mich Neuland gewesen. Und wir haben dort ein Glaubensbekenntnis nach dem anderen übersetzt. Und dann ist mir etwas dämmert. Dann ist mir etwas aufgefallen beim Übersetzen von diesen Glaubensbekenntnissen. Dann habe ich gemerkt, alle diese Bekenntnisse der frühen Kirche drücken nicht nur den Glauben aus an drei einige Gott. Ich glaube an den Vater, an den Schöpfer von Himmel und Erde. Ich glaube an seinen Sohn Jesus Christus, der auf die Erde gekommen ist und sich hingegeben hat und gelitten hat unter dem Pontius Pilatus und so weiter. Ich glaube an den Heiligen Geist. Die Glaubensbekenntnisse haben nicht nur das Bekenntnis zum drei einigen Gott drin, sondern immer noch ein Bekenntnis zu der Kirche. Ich glaube, so heisst es zum Beispiel apostolische Glaubensbekenntnis, das ist das älteste oder eins von den ältesten und auch das verbreitetste. Das hat ist sogar in Menge Freikirchen schon angekommen. Da heisst es, ich glaube an den Heiligen Geist und an die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Ich glaube an die christliche Kirche. Es ist irgendwie eine eigenartige Aussage. In allen Glaubensbekenntnissen wird der Glaube an Kirche ausgedrückt. Das heisst natürlich nicht, dass die ersten Christen Kirche verehrt haben als Gott oder dass sie Kirche mit Gott auf die gleiche Stufe gestellt haben. Aber in dem Bekenntnis zu der Kirche kommt die Überzeugung zum Ausdruck. Der Geist Gottes wirkt in der Kirche und durch seine Kirche. Darum heisst es immer, ich glaube an den Heiligen Geist und an die heilige Kirche, wie der Heilige Geist wohnt in seiner Kirche. Der Paulus sagt, ist der Tempel. Die Kirche ist der Tempel vom Heiligen Geist. Der Geist Gottes wohnt unter uns und wirkt unter uns und wirkt durch uns an dieser Welt. Das war so tief verwurzelt im Glauben der ersten Christen, dass das sogar Niederschlag gefunden hat in den Glaubensbekenntnissen. Die Überzeugung, dass die Kirche eine revolutionäre Gemeinschaft ist und dass Gott entschlossen ist, um nicht an seiner Kirche vorbeiwirken, um nicht über die Köpfe seiner Kirche durchwirken, sondern durch uns als Kirche wirken. Es ist eine feste Überzeugung sind. Und in unserer Zeit, gell, einige schauen mich auch schon ganz skeptisch an, in unserer Zeit ist das Bekenntnis zu der Kirche, kommt uns irgendwie schräg rein. Und stößt bei vielen Menschen auch auf Widerstand. Ich glaube, es hat noch nie eine Zeit gegeben, noch nie eine Generation gegeben, wo Organisationen und Systeme und Institutionen mit so viel Argwohn und so viel Misstrauen begegnet ist, wie unsere Zeit, wo wir drin leben. Und manchmal, ein Teil von dem Misstrauen ist auch berechtigt. Wir haben erlebt, wie wenig vertrauenswürdig Banken zum Teil sind, wie wenig vertrauenswürdig Versicherungen oder Pensionskassen sind. Viele Leute haben das spüren alle möglichen Institutionen, spüren das Misstrauen von unserer Zeit, diesen Systemen gegenüber. Auch Grosskonzerne, staatliche Einrichtungen und auch Kirchen spüren das. Man will irgendwie nicht mehr Teil sein von so einem grossen System. Man will nicht irgendwie als ein Rädchen in einem grossen Apparat enden oder als eine Kartei in einer Karteikiste oder als ein Eintrag in einer Datenbank, sondern man will natürlich seinen eigenen Weg gehen und seine eigenen Ziele verfolgen und seine eigene Vision entwickeln und seine eigene Berufung leben. Und das wirkt sich auch aus auf die Art und Weise, wie wir unseren Glauben verstehen. Ich glaube, es war noch nie so einfach, so gut möglich, einen völlig individualistischen Glauben zu leben. Es war noch nie so einfach wie heute. Und oft sind wir uns das gar nicht so bewusst, aber nimm nur mal das Bibellesen. Jeder von uns, sehr wahrscheinlich, jeder von uns hat mindestens eine Bibel daheim. Und selbst Leute, die mit dem Glauben nicht viel am Hut haben, haben noch irgendwo eine verstaubte Hausbibel im Schrank. Viele Christen, wenn du da christlich erzogen worden bist, hast du vielleicht mehrere Bibeln. Die viele haben irgendwie 13 verschiedene Übersetzungen daheim. Und wenn du einigermaßen up-to-date bist, gell, dann hast du sowieso auf deinem Handy hast du sowieso eine Bible-App, wo du kannst 300 verschiedene Übersetzungen jederzeit abrufen kannst. Du hast die Bibel immer dabei, oder? Und du kannst überall daheim oder wo auch immer du bist, für dich alleine die Bibel lesen. Das ist für uns so selbstverständlich geworden, dass wir uns gar nicht bewusst sind, dass bis ins 16. Jahrhundert niemand seine eigene Bibel daheim hatte. Weil man sich das schlicht nicht hat leisten konnte. Eine Abschrift von der Bibel hat damals einen Jahreslohn oder mehr gekostet. Und niemand hat sich das leisten können, seine Bibel daheim zu haben. Und hätte er eine daheim gehabt, hätte er sie nicht lesen können, wie 70%, 80% oder 90% der Leute Analphabeten waren. Und das heisst, wenn du die Bibel lesen wolltest, für 3/4 der Kirchengeschichte, bis ins 16. Jahrhundert, wenn du die Bibel lesen wolltest, dann hast du müssen in die Kirche gehen. Und dann hast du andere Leute getroffen. Und dann haben die Leute, ein Priester, hat dir die Bibel vorgelesen. Und du hast die Bibel gelesen in der Gemeinschaft. Verstehst du, die Bibel lesen ist für 3/4 der Kirchengeschichte, ist die Bibel lesen per Definition ein Gemeinschaftserlebnis gewesen. Und genauso war es mit geistlichen Liedern, mit Worship, wie man heute sagt. Oder? Du hast eine Kirche aufsuchen, zum Gott arbeiten, zum Worshipen. Und in den Kirchen hatte es Orgeln. Und Orgeln haben als das Instrument des Himmels gegolten. Oder? Die Leute sind angepilgert in die Kirche, wie sie die Orgeln haben wollen hören und wie sie gemeinsam haben wollen Gott arbeiten zu diesen Orgelklängen. Und Worship ist über 3/4 der Kirchengeschichte per Definition eine Gemeinschaftserfahrung gewesen. Und heute hat jeder halbwegs anständige Christ 67 Worship-Alben auf seinem Handy drauf. Oder du kannst sogar auf Spotify kannst du Worship streamen. Du kannst 24 Stunden lang hören und es kommt fast nie das gleiche Lied. Du hast Auswahl zum Versauen, gell? Und du kannst überall hören. Du kannst daheim auf dem Sofa hören. Du kannst in der Badwanne kannst du Worship hören. Du kannst im Auto alleine umeinander fahren und laut mitsingen. Und für dich alleine Gott worshipen. Und dann, wenn du Lust hast, dann kannst du auswählen zwischen Tausenden von Predigt-Podcasts. Die besten Pastoren, die begabtesten Kommunikatoren, die gesalbtesten Redner von dem ganzen Planet sind auf Knopfdruck bereit, um dir eine Predigt zu halten. Und wenn es dir nicht passt, was du hörst, kannst du nach 3 Minuten weiterklicken und einen anderen hören. Oder? Und das ist alles auf deinem, das hast du alles jederzeit dabei. Und wenn du dich, du kannst jeden Tag auf Bible-Tunes hören, tägliche Andacht. Wenn du ein bisschen freigeistiger drauf bist, kannst du Sigi Zimmer hören, von Worthaus. Und du kannst sogar eine komplette theologische Ausbildung machen und dich zum Pastor qualifizieren, ohne ein einziges Mal die Wohnung verlassen. Du kannst eine Online-Ausbildung machen. Und versteht ihr? Die Errungenschaften sind nicht an sich schlecht, sind nicht an sich zweifelhaft. Im Gegenteil, das sind gewaltige Möglichkeiten. Ich weiss von Leuten, die Teil dieser Kirche sind, seit vielen Jahren hierher kommen und die aus Krankheitsgründen fast nie an einem Gottesdienst teilnehmen können. Und wo wir unter Tränen gedankt haben, dass wir Podcasts haben, die es ihnen möglich machen, wenigstens aus der Distanz und mit Zeitverzögerung, aber doch an der Predigt teilzuhaben. Und haben gedankt für die Worship-Alben, die wir aufnehmen, die ihnen möglich machen, daheim die Lieder zu singen, die gleichen Lieder, die wir hier in der Gemeinschaft singen. Aber versteht ihr, viele Christen machen aus der Not eine Tugend. Und ich habe in den letzten 13 Jahren ich habe so viele Leute gesehen, die da ein- und ausgegangen sind. Mega tolle Leute, hochbegabte, sympathische, charakterstarke Leute. Leute, die sich irgendwann zurückgezogen haben in ein völlig atomisiertes Christentum, in ein Gummibötli Christentum. Ich und meine Bibel, ich und mein Podcast, ich und mein Jesus. Und die Gründe, warum sich Leute so zurückziehen, sind vielfältig. Gell? Die einen haben negative Erfahrungen gemacht mit Leuten in der Kirche, negative Erfahrungen mit Leitern, vielleicht sogar mit mir selber. Negative Erfahrungen, wo sie sagen, komm, blasen wir doch in die Schuhe, ich bleibe lieber daheim und höre meinen Podcast, dann muss ich euch nicht mehr anschauen. Und es gibt Leute, die vielleicht erlebt haben, dass sich ihr Gottesbild mega verändert hat, dass ihren Glauben sich gewandelt hat und die das Gefühl haben, ich passe irgendwie nicht mehr da rein. Oder es hat vielleicht Leute, die einfach ihre Ruhe haben wollen, gell? Von all diesen Ansprüchen von einer christlichen Gemeinschaft, von Ansprüchen an finanzielle Unterstützung und Mitarbeit und Gemeinschaft und all die Leute, die irgendwie Aufmerksamkeit wollen. Und ja, das ist doch einfach gemütlicher, zum daheim bleiben. Und ich kann euch sagen, all die Gründe, die ich jetzt genannt habe, kann ich von ganzem Herzen und aus persönlicher Erfahrung nachvollziehen. Aber das Problem ist, es liegt einfach keine Verheißung auf einem Gummibötli-Glauben. Es liegt keine Verheißung auf einem Alleinunterhalter-Christentum. Das Neue Testament ist ein Zeugnis von einer revolutionären Bewegung, ein Zeugnis von einer Gemeinschaft, wo Jesus gestartet hat, wo er seine Freunde, Jünger um sich geschart hat. Und die Gemeinschaft ist erfüllt worden mit dem Geist Gottes und hat Geschichte geschrieben in den letzten 2000 Jahren und hat die Welt auf den Kopf gestellt. Und Gottes Gegenwart und Gottes Kraft ist wirksam in dieser Gemeinschaft. Versteht ihr? Wir sind uns so gewöhnt, zum Bibel individualistisch zu lesen. Wir müssen uns auch nicht schuldig fühlen wegen dem. Wir sind so formatiert, versteht ihr? Wir sind formatiert, zum Bibel komplett individualistisch zu lesen. Und wenn der Paulus sagt, ihr seid der Tempel vom Heiligen Geist, dann lesen wir das und automatisch übersetzen wir, aha, ich bin ein Tempel vom Heiligen Geist, sagt der Paulus aber nicht an dieser Stelle. Er sagt nicht ich, er sagt ihr sind, er sagt nicht ihr sind alle so kleine Ein-Mann-Tempel, die umeinander laufen. Er sagt, ihr als Gemeinschaft, ihr als Kirche sind der Tempel vom Heiligen Geist. Gott wohnt unter uns als Gemeinschaft. Wenn der Paulus sagt, in uns wohnt die Fülle von Gott, wir sind konditioniert darauf, um das dann so zu lesen, ah, in mir wohnt die Fülle Gottes. Ist aber nicht, was der Paulus sagt. Paulus sagt, in euch als Gemeinschaft wohnt die Fülle von Gott selber. Wenn der Paulus sagt, ja, Gott wird euch nicht mehr aufladen, als ihr könnt tragen, dann hören wir sofort, ah, okay, aha, ja, Gott wird mir nicht mehr aufladen, als ich kann tragen. Das sagt der Text aber nicht. Und das stimmt auch mit der Realität nicht überein. Gott lädt vielen Leuten, oder das Leben lädt vielen Leuten mehr auf, als sie können tragen. Da heisst, Gott wird euch nicht mehr aufladen, als ihr könnt tragen. Als Gemeinschaft, versteht ihr? Die Einzelnen, der Einzelne wird oft viel zu viel zugemutet. Und die würden allein zusammenbrechen unter ihrer Last. Aber uns als Gemeinschaft ist nicht zu viel aufgeladen, weil wir können mittragen, die anderen. Versteht ihr? Der Punkt ist, wenn ich das mal ganz provokativ zuspitzen darf. Das Neue Testament macht dir kein Versprechen für dich allein, als christlicher Einzelkämpfer, als Gummibötli-Christ. Sondern das Neue Testament macht dir unzählige Versprechen als Teil von einer revolutionären Gemeinschaft. So ein einzelner Gummibötli, verstehst du? So einem einzelnen Gummibötli geht schnell mal die Luft ab. Da musst du einmal reinpfudern, einmal reinpiksen und dann schnitzt es davon, oder? Und das weiss der Find auch. Und wenn dich das Leben von der Seite verwischt, so ein einzelnes Gummibötli, das sauft schnell ab. Aber wir als Gemeinschaft, mit der Kraft Gottes unter uns, das ist die Kraft, wo das Leben von Menschen für immer verändert, wo das Schicksal von Menschen wendet und wo tatsächlich auf die lange Tour, in langer Hinsicht, die Welt auf den Kopf stellt. Und das ist wahrscheinlich das Größte, was ich im ICF verdanke. In den letzten Jahren, ich habe im ICF gelernt. Ich bin als Kirchenkind aufgewachsen, gell? Sonntagsschule und Bibelvers und alles. Und das ist alles gut. Und ich bin mehrheitlich dankbar für das, was ich mitbekommen habe von früher. Aber was der 20er, der bei mir nie runtergefallen ist, auch im Theologiestudium nicht. Ich habe das Theologiestudium abgeschlossen und mich als Pastor ordinieren lassen. Aber ich habe nie einen Funken von Leidenschaft gehabt für die Kirche. Ich habe Leidenschaft gehabt für mich selber. Und für meine Berufung und für meine grossen Visionen und weiss ich was. Aber ich hatte kaum Leidenschaft für die Kirche. Der 20er ist bei mir nicht runtergefallen. Und es hat ein ICF gebraucht, bis ich irgendwo geschnallt habe, dass wirklich eine Kraft in der Kirche wohnt. Und ich habe das dürfen sehen. Ich sage nicht, das passiert an anderen Orten nicht. Aber ich habe das da irgendwo hautnah dürfen miterleben. Wie das Leben von Menschen sich verändert, wie Leute da hinkommen, mir vorgestellt werden. Schau da, das ist mein Cousin oder das ist mein Arbeitskollege oder das ist was auch immer. Das sind Leute, die ich mitgenommen habe und ich lerne die Leute kennen. Red mit ihnen und ich erlebe, wie sich über Wochen und Monate hinweg ihr Leben verändert, wie sie unter uns Jesus begegnet. Ich habe Leute gesehen, die zerbrochen gekommen sind. Ihr Leben ist komplett auseinandergefallen. Und sie sind Teil von einer gesunden Gemeinschaft geworden. Und es ist besser geworden. Und ich habe Leute kennengelernt, die vielleicht nach wie vor zerbrochen sind oder nach wie vor Hilfe brauchen, aber die Halt gefunden haben unter uns als eine Gemeinschaft. Und ich habe gemerkt, da ist eine revolutionäre Kraft in der Kirche. Und den Glauben verdanke ich ganz wesentlich dem ICF. Lass mich zum Schluss kommen und das Einstiegsbeispiel nochmal aufgreifen. Das Einstiegsbeispiel mit dem Mädchen, das den Schirm mitbringt, um für Regen zu beten. Ich möchte dir die Frage stellen heute Abend. Wo kannst du in deinem Leben den Schirm von der Erwartung an Gott neu aufspannen? Wo kannst du sagen für dich in deinem Leben, ich will mit Gottes Wirken rechnen. Ich will erwarten. Wenn ich um Regen bete, dann will ich den Schirm aufspannen. Und dann will ich damit rechnen, dass Gott wirkt durch mich. Wenn ich Gott bitte, streck deine Hand aus, dann will ich damit rechnen, dass er das macht durch mich. Wo kannst du in deinem Leben die Erwartung zum Ausdruck bringen? Der Ralf hat gesagt, dass wir das ICF Lörrach, Grand Opening ICF Lörrach haben. Vielleicht ist das eine Möglichkeit für dich, um wieder den Schirm neu aufzuspannen. Das ist etwas Spezielles. Verstehen Sie, eine Gemeinde gründen ist etwas Spezielles. Viele Gemeindeverbände sind spezialisiert darauf, Gemeinden zu schliessen oder zu fusionieren. Und ich halte es für ein Vorrecht, dass wir Teil sind von einem Movement, das Gemeinden gründet, wo Gemeinden startet, wo den Glauben aufbringt, den Mut aufbringt und sagt, wir wagen das. Und vielleicht kannst du für dich sagen, hey, das wäre eigentlich auch noch etwas, wo ich könnte Teil davon werden. Da könnte ich einmal im Gottesdienst aufkreuzen, im Oktober, November, Dezember, ein paar Mal vorbeigehen und in dieser Erwartung hingehen, dass Gott mich braucht für die Leute, die dort aufkreuzen. Wo dann vielleicht, ja, was ist das da, Killen und so, ich bin da irgendwie, was läuft da? Und du bist dort und Gott kann dich brauchen für die Leute. Vielleicht ist es auch Christmas, wo kommt. Ralf hat auch gesagt, in diesem Jahr, Christmas werden wir im Musical-Theater in Basel haben. Wir möchten uns selber herausfordern, zum grosses Erwarten von Gott. Wir möchten den Schirm weit aufspannen. Wir möchten die Türen weit aufreißen. Und sagen, an diesen Weihnachten, an diesen Christmas-Celebrations, sollen so viele Menschen wie möglich in Berührung kommen mit dieser Liebe von Jesus Christus, mit dieser Botschaft von Gott. Und vielleicht bist du schon länger im ICF und du hast das schon ein paar Mal gehört. Du sagst, ja du, ich habe schon so viele Christmas Celebrations erlebt, das ist schon bald nicht mehr wahr. Ich habe schon alle möglichen Leute eingeladen. Vielleicht hast du schon ganz viele Leute eingeladen von deiner Schule oder Nachbarschaft oder Kollegen und die sind nie gekommen. Oder vielleicht sind sie gekommen und sie sind gar nicht wahnsinnig beeindruckt gewesen. Oder vielleicht sind sie gekommen und sehr beeindruckt gewesen, aber es hat sich in ihrem Leben gleich nichts geändert, langfristig. Und du bist irgendwie entmutigt und wenn du hörst, ja, Christmas Celebration, denkst du, ja komm, haben wir alles schon gemacht. Been there, done that. Und vielleicht ist es deine Gelegenheit, zu sagen, ich spanne den Schirm nochmal auf. Ich erwarte von Gott, dass er mich braucht, um andere Leute in Berührung zu bringen. Mit dieser Liebe von Jesus. Ich fange an zu beten für die Leute und lade sie ein. Und bete dafür, dass Gott ihnen dort begegnet. Ganz viele andere Möglichkeiten in deinem Alltag, die Erwartung an Gott auszudrücken. Vielleicht sind Leute in deinem nächsten Umfeld krank. Und sie sind noch gar nicht in den Sinn gekommen. Oder du hast noch nie den Mut aufgebracht, um für sie zu beten. Und du kannst den Schirm aufspannen von der Erwartung an Gott, indem du es wagst und die Leute fragst, ob du für sie kannst beten. Vielleicht Leute, die verzweifelt sind in deinem Leben, in deinem Umfeld, wo du könntest damit rechnen, dass Gott dir, dass Gott durch dich Wort von der Hoffnung redet in ihrem Leben. Du könntest den Schirm aufspannen und sagen, Gott, ich rechne damit, wenn ich die Leute anspreche, ich rechne damit, dass du durch mich durchredest. Ich weiss nicht, was es ist, aber lass uns ein paar Momente Zeit nehmen, wo du einfach kannst für dich nachdenken, wo willst du in deinem Leben den Schirm aufspannen von der Erwartung an Gottes Wirken? Und dann lass uns zum Schluss noch beten miteinander.